Zukunft Holz, der Podcast von Kebony.
Es ist schon eine ganze Weile her, umso mehr freue ich mich, dass wir den Holzsachverständigen Thomas Wilper aus Münster wieder bei uns zu Gast haben. Seine Expertise ist sehr gefragt, deshalb arbeitet er bundesweit und erstellt auch Gutachten für Gerichte. Sein Wissen fließt auch in Regelwerke ein. Wilper gibt sein breites Know-how auch gerne weiter und hält Seminare zum Beispiel an Architektenkammern und Bildungseinrichtungen. Dazu übernimmt Thomas Wilper auch die Planungsleistung für öffentliche Bauprojekte. Herzlich willkommen bei Zukunft Holz, Thomas Wilper.
Ja, guten Tag zusammen. Freut mich.
Ja, wir freuen uns auch sehr. So viel sei verraten. Wir machen sogar zwei Teile, weil Sie sehr viel uns zu erzählen haben und wir viele Fragen haben an Sie. Heute starten wir mit dem ersten Part. Kommen wir doch zum Thema Befestigung. Das ist ja das A und O für die Haltbarkeit von Terrassen und Fassaden. Welche Befestigungsmethoden empfehlen Sie für die Installation von Kebony-Holz, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten?
Für mich ist eigentlich eben auch diese Betrachtung einmal die optische Sache, was die Befestigungsmittel angeht, aber na klar auch die Langlebigkeit. Und da ist ein ganz wichtiges Thema. Man sollte eher eine sichtbare Verschraubung nehmen, die lange hält, genauso lange wie das Holz. Da würde ich eben ganz klassisch eine hochwertige Verschraubung wählen.
Welche Materialien empfehlen Sie für die höchstmögliche Langlebigkeit, beispielsweise bei dieser Verschraubung?
Also von den Regelwerken wird eindeutig ein Edelstahl vorgegeben, aber mindestens eine Klasse A2 und es muss die Korrosionsbeständigkeitsklasse dabei berücksichtigt werden. Das bedeutet eben auch, dass Architekten, Handwerker eben wissen müssen, wenn es in Küstennähe ist, kann es sein, dass es dann eine A4-Schraube ist und eine A2-Schraube nicht mehr ausreichend ist. Zurzeit ist das eben so, dass keine martinisierten Schrauben für eine Fassade erlaubt sind.
Mhm. Küstennähe wegen des hohen Salzgehaltes in der Luft?
Salzgehalt der Luft und das führt dann dazu, dass es eine größere Aggression eben dafür gibt.
Und welche Rolle spielen diese Befestigungsmittel?
Ja, die Befestigungsmittel sollen na klar dauerhaft die Fassadenprofile auf der Unterkonstruktion befestigen. Das bedeutet, bei Witterungseinflüssen, Sonne, Wind, Regen, soll die Verformung ausgeglichen werden. Kebony ist na klar ein sehr wenig arbeitendes Holz, aber es bedeutet trotzdem, es muss dauerhaft plan auf der Unterkonstruktion fixiert werden, damit es lange und gut aussieht.
Kommen wir zum Thema Profile und Konstruktionstechniken. Es gibt ja diverse Profiltypen für die Unterkonstruktion. Welche eignen sich denn besonders gut für anspruchsvolle Fassadendesigns?
Das ist nicht ganz einfach. Ich betrachte das immer so, wenn der öffentliche Bereich und da bestimmte Profile verwendet werden soll, sehe ich das im öffentlichen Bereich Schulen, Kindergarten und ähnliche Sachen, würde ich eher auf ein leicht auszutauschendes Profil gehen. Also da wäre der Favorit eigentlich eben ein Wechselfalzprofil, weil wir werden da klar auch in diesen Bereichen immer mit Vandalismus zu tun haben. Also wäre es dann eben sinnvoll, dass ich ein Profil auch mal austauschen kann. Auch gerade bei diesen Bereichen, dass dann Installationssachen, später Kabel eingebaut werden müssen. Und somit hat das Wechselfalzprofil den Vorteil, dass ich einzelne Bretter demontieren kann und wieder sauber einsetzen kann. Das kann ich nicht mit einem Nut- und Federprofil. Da müsste ich die ganze Wand aufmachen, um an diese Stelle dran zu kommen. Um vielleicht auch nur ein Profil auszutauschen, was beschädigt worden ist.
Also unheimlich aufwendig dann.
Es ist sehr aufwendig, kostenintensiv und über die Nutzungsdauer von, ich sag mal, bei einer Fassade spricht man mindestens von 30, 40 Jahren Nutzungsdauer, wird irgendwelche Arbeiten vielleicht am Gebäude, Zusatzmaßnahmen einzubauen und dann ist es einfacher, solche Bretter auszutauschen.
Sicher gibt es ja auch so manche Fallstricke bei der Installation. Worauf sollten Handwerker denn achten, um Fehler zu vermeiden?
Grundsätzlich muss immer sichergestellt werden, dass ich schlagregensichere Konstruktionen, also Eckausbildung, Anschlüsse und ähnliches, so ausführen, dass wenn Wasser eindringt, dass es abtrocknen kann wieder. Das ist der eine Punkt. Es sollte na klar auch so, dass es schlagregensicher für die Wand selber ausgeführt wird. Das sind die wichtigen Punkte. Das heißt, Anschlüsse der Fensterbauer, die Fensterbänke, dass man da eben versucht, mit den anderen Gewerken diese Sache eben frühzeitig abzustimmen. Das wäre ein wichtiger Punkt, was die Fensteranschlüsse da eben angeht.
Gibt es da regionale Unterschiede oder ist es einheitlich? Oder sagen Sie im Norden, weil wir jetzt vorhin das Küstenthema hatten, gibt es einen Unterschied in der Witterung oder so oder was Schlagregen betrifft eben im Vergleich zum Süden oder so?
Ja, der Unterschied ist vielleicht in Küstennähe, gerade wenn man einen Rhombusleiste hat auf einer Holzunterkonstruktion, dass man da eine höhere Luftfeuchtigkeit hat und sich dann die Unterkonstruktion an den Profilen eher abzeichnet. Also bei einer offenen Rhombusprofilwand kann man das eben sagen. Dann kann man konstruktiv einen EPDM-Band zwischen Unterkonstruktion und Bekleidung legen, was in Bayern zum Beispiel nicht so erforderlich ist. Also das ist schon regional, wie Wind und Regen eine Auswirkung hat auf die Fassade.
Also sollte man sich damit auch vorher beschäftigen, vor der Planung?
Ja, auf jeden Fall, ganz klar.
Es gibt ja, Sie haben es jetzt schon angesprochen, Fenster, es gibt besonders sensible Bereiche wie etwa Ecken und Fensteranschlüsse. Worauf müssen da Architekten bei der Planung von Fassadenbereichen besonders achten?
Es ist so, dass in den Regelwerken mittlerweile an den Fenstern die Laibungsbretter als Verschleißteil definiert wurden. Also es ist insofern eben auch eine wichtige Sache, dass bedeutet, es wird über die Nutzungsdauer vielleicht ein- oder zweimal auszuwechseln sein. Das sollte dann eben konstruktiv berücksichtigt werden, dass man so eine Fensterleibung konstruiert, dass die Bretter auch einzeln einfach abzuschrauben sind. Also nicht, dass die Bekleidung davor, sondern dass man die Beleibungsbretter möglichst so, dass man die sieht und einfach auszutauschen sind. Das kann man auch, wie zum Beispiel ein schönes Objekt in Hamburg gemacht worden ist, mit einer Metallprofil gemacht werden, so dass ich Schlag- und Regensicher habe und Metall den Vorteil hat, dass es dann eben genauso lange hält wie die Fassade, also länger hält wie das Holz. Aber das ist Architekten überlassen, dem Planer, was na klar auch die Optik. Also die Laibungsbretter haben einen Einfluss schon auf die Optik einer Fassade. Da sollte man die Optik im Vordergrund stellen. Umgekehrt, wenn ich jetzt auf die Gebäudeecke gehe, sind funktionelle Sachen dabei zu berücksichtigen. Wenn ich einen Kindergarten habe, eine Schule habe, muss ich eine Schlagsicherheit sicherstellen und eben, dass auch keine Verletzungsgefahr entsteht. Also da wäre bei der Gebäudeecke eben gerade bei Kindergärten und Schulen die Sicherheit im Vordergrund zu stellen. Nicht nur die Optik, sondern mehr die Sicherheit. Keine Verletzungsgefahren entstehen können.
Das ist nachvollziehbar, ja. Welche Wartungsmaßnahmen sind denn notwendig, um die Lebensdauer von Holzfassaden zu maximieren?
Es ist ein bisschen schwierig. Meistens denkt man nur eben die Holzfassade selber, aber es sind na klar auch weitere Gebäudeteile, wie zum Beispiel der Spritzwasserschutz. Wenn man ein Kiesbett eben hat, sollte auch die Wartung für eine Fassade das Kiesbett mit beeinflussen. Weil wenn der Spritzwasserabstand nicht mehr sichergestellt ist, dadurch, dass das Kiesbett zurankt, das Moos oder Gras drin wächst, dann habe ich einen höheren feuchter Einfluss auf die Fassade, das wäre eben auch negativ. Somit muss man eben sagen, man sollte auch alle Fugen prüfen können, das heißt an den Laibungsbrettern, an Geschossstößen, dass man da auch eben die schwer zugänglichen Teile einer Sichtprüfung, also Wartung und Pflege bedeutet ja auch eben, dass ich regelmäßig eine Kontrolle mache, Inspektion durchführe und im Bedarfsfall dann austausche. Also es ist nicht viel, gerade eine unbehandelte Fassade ist Pflege leichter, als wenn ich eine behandelte Fassade habe. Aber grundsätzlich sollte man über Pflege und Wartung im Vorfeld schon bei der Planung und bei der Beratung, ich würde jedem Architekten eigentlich auch raten, dass man eine Wartungsanleitung von dem ausführenden Unternehmen anfordert, wo dann eben solche Sachen speziell angesprochen werden, was ich da zu machen habe.
Sie haben jetzt schon die Inspektionen angesprochen. Gibt es da Wartungsintervalle, die Sie empfehlen oder die vielleicht sogar vorgeschrieben sind?
Also vorgeschrieben ist es bei einer unbehandelten Fassade eigentlich weniger. Es ist eigentlich nicht definiert. Farbig behandelt, ja. Das ist ja vielleicht der Vorteil von einem Keboni-Produkt, was in der Regel nicht behandelt wird mehr mit Farbe. Aber man sollte eben schon sagen, es wäre gut, gerade im öffentlichen Bereichen, dass man alle 2 Jahre eine Inspektion, also einmal eine Sichtkontrolle durchführt. Und wenn man dann feststellt, dass eine Schraube locker ist, das bedeutet ja auch Wartung, dann sollte man eben diese Maßnahmen dann ergreifen. Und das kann man mit einer regelmäßigen Inspektion, das ist nicht aufwendig, wenn man einmal drumherum läuft, sieht man schon vieles. Und wenn man feststellt, dass ein Grünbelag drauf ist, kann man einfach zum Beispiel diesen Grünbelag mit einem Grünbelagentferner einsprühen, dann ist das weg. Das ist dann die optische Sache dabei. Aber das ist vollkommen ausreichend dabei.
Also relativ einfache Wartungsschritte.
Sehr einfach. Also es ist kein Aufwand. Vielleicht sogar ist Holz oder unbehandeltes Holz viel einfacher in der Inspektion oder Wartung, weil es nicht großartig anfällig ist für irgendwelche Maßnahmen.
Welche drei Ratschläge würden Sie Architekten und Handwerkern geben, die Holzfassaden in anspruchsvollen Projekten einsetzen möchten?
Man sollte sich sehr früh mit den materialtypischen Eigenschaften auseinandersetzen und diese ganzen Informationen auch dem Bauherrn weitergeben. Gerade bei Gerichtsverfahren stelle ich immer wieder fest, dass oftmals was geplant wurde, aber der Bauherr nicht die zu erwartenden Eigenschaften kennengelernt hat. Also da sollten Handwerker auch die Informationen weitergeben. Und das ist auch die Kombination zwischen dem Planer, dem Ausführenden, zwischen dem Händler, der vielleicht liefert, dass man da sagt, alle sollten die wichtigen Informationen weitergeben. Und da ist ja gerade auch von Kebuni werden Bilder zur Verfügung gestellt, wie die zu erwartenden Eigenschaften sind, dass man sehen kann, ich habe eine Vergrauung. Ja, so dass man den Bauherrn ehrlich und offen berät, dass man ihm sagt, hier, das kann passieren, es können kleine Risse entstehen, es ist eine Vergrauung. Das ist erstmal das Wesentliche, dass man diese materialtypischen Eigenschaften erkennt, dass Kebuni sehr wenig arbeitet. Das ist der Vorteil, dass ich damit auch schöne Objekte erzielen kann. Das ist der eine Punkt. Und der weitere Punkt ist, ich sollte na klar auch die Nachhaltigkeit mit im Vordergrund stellen. Also wie kann ich das ausführen? Und das ist eigentlich eben ein wichtiger Punkt. Ich muss immer den optimalen konstruktiven Holzschutz sicherstellen, damit ich eine lange Nutzungsdauer sicherstellen kann. Und das bedeutet wirklich die optimale Konstruktion zu wählen. Die ist nicht unbedingt teuer. Also nicht falsch verstehen, dass man eben sagt, umso besser ich die Konstruktion mache, wird das immer teurer. Nein, im Gegenteil. Ich muss versuchen, eigentlich die Konstruktion konstruktiv so zu lösen, dass es ein sichere, einfach zu pflegen, zu warten, aber trotzdem langlebig ist. Und da kann man eben sagen, der wichtigste Tipp ist eigentlich dabei auf den Spritzwasserabstand, also den Übergang zur Bodenfläche eben zu achten, weil das ist der Bereich, der eine Fassade am meisten angreift durch Feuchtigkeit. Wenn man den gut löst, optisch auch gut löst, da gibt es mehrere Möglichkeiten, dann kann man sagen, sind das wichtige Grundlagen dafür, dass eine Fassade schön aussieht und gleichzeitig lange hält.
Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Können Sie darauf eingehen? Bezüglich des Spritzwasserabstands zum Beispiel?
Ja, es ist eigentlich so vorgegeben in den Regelwerken, dass wir 30 cm Abstand Spritzwasser zum Boden haben müssen. Das sieht optisch manchmal nicht so schön aus, kann man aber sehr gut machen. Das ist mehr eine optische Sache, die man dabei umsetzen kann. Ich kann das reduzieren auf 15 cm Abstand zum Boden, wenn ich gleichzeitig einen circa 15-20 cm breiten Kiesstreifen mache. Das wäre dann eben eine Möglichkeit. Oder ich kann auch fast bis auf 20 mm Bodennähe die Fassade runterführen. Dann muss ich aber eine rückstaufreie Rinne mit Gitterrost einbauen. Das geht dann eben schon. Und die letzte Möglichkeit, das ist nicht die beste, aber ist auch eine Möglichkeit, dass ich bei waagerecht montierten Profilen, ob das jetzt eine offene Rhomboschalung ist oder Profilbretter, Wechselfallsprofile, die ich waagerecht einbaue, dann muss ich dem Bauherrn sagen, dann kann ich das bis 50 mm vom Boden runterziehen. Wenn ich aber darauf hinweise, dass die unteren 30 cm der Fassade als Verschleißzeit zu definieren sind. Da ist dann klar die Dauerhaftigkeit von Kebuni ein sehr großer Pluspunkt. Ich muss es dann nicht so oft auswechseln, aber ich muss den Kunden unbedingt, den Bauherrn, darauf hinweisen, dass das eventuell über die Nutzungsdauer vielleicht mal instand gesetzt werden muss. Das sind diese Möglichkeiten.
Sie hatten eben schon mal das Thema Nachhaltigkeit auch als Argument für Architekten benannt. Können Sie nochmal darlegen, welchen Vorteil da Kebuni hat, gerade beim Aspekt Nachhaltigkeit?
Es ist eine Nadelholzart, das heißt lokal, wenn man Kebuni Charakterin sieht, kommt aus Skandinavien. Das bedeutet, wir haben ein Material, was heimisches Holz eben ist. Es ist modifiziert, verzeiht insofern über die Dauerhaftigkeit konstruktive Fehler, sage ich mal so ein bisschen. Das ist einmal über die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Über die Dauerhaftigkeitsklasse kann man eben auch definieren, dass es eben länger hält wie eine Fichte, weil wir haben die Dauerhaftigkeitsklasse von 2-3, wobei eine Fichte eher 4-5 eben ist. Das heißt, wir haben eine lange Nutzungsdauer, vergleichbar, was das Ganze eben angeht. Und nachhaltig bedeutet, na klar, eben auch, ich habe hinterher kein Produkt wie mit einer kesseldruckimprägnierten Kiefer, wo ich chemischen Holzschutz drin habe. Das heißt, ich habe immer noch ein nicht chemisch behandeltes Produkt, wo Chemie drin ist. Ja, es ist eine chemische Modifizierung, aber es ist kein Gift drin. Das ist das Entscheidende eigentlich dabei.
Und eben durch die Langlebigkeit hat man auch ökonomische Vorteile auch natürlich, ne?
Eindeutig, das führt na klar auch dazu, dass ich höhere Wiederverkaufswert habe, wenn man das Objekt mal weiterverkaufen möchte. Das bedeutet ja nicht nur, dass ein Bauherr die Nutzungsdauer eben sieht, sondern relevant ist na klar auch, wie ein Objekt eventuell einer Wertsteigerung zu bewerten ist. Und da kann man schon sagen, wenn ich ein langlebiges, gut aussehendes Produkt habe, habe ich höhere Rendite, als wenn ich jetzt ein Produkt habe, was alle 5 Jahre gestrichen werden muss, überarbeiten werden muss. Also wenn man die Farbe eben nimmt, ne? Das sind ja die Kosten, die ich in der ganzen Nutzungsdauer mit berücksichtigen sollte.
Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit zwischen Architekten und Handwerkern für eine erfolgreiche Umsetzung?
Ah, das ist ein schönes Thema.
Holen Sie gerne aus.
Ja, weil das ist eigentlich oftmals, der eine schiebt es auf den anderen. Und das oftmals bedeutet, dass ja ein Architekt hat einen Strauß von Blumen zu planen. Also er muss vieles machen. Wenn ich die Fassade habe, ist ja nur ein Teil des Gebäudes. Das bedeutet eben auch, hier sollten beide Parteien sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Das heißt eben auch, Handwerker sollten Informationen weitergeben, die sie bekommen haben von der Industrie, sprich von Kebuni und ähnliche Sachen, dass der direkte Kontakt da eben ist. Oftmals wird gar nicht ausgiebig über solche Produktvorteile oder Nachteile gesprochen. Und das bedeutet ja eben auch, Kebuni hat eine sehr gute Montageanleitung, wo zum Beispiel auch auf Fugenabstände in der Profilierung drauf eingegangen wird. Das muss ein Architekt ja nicht ausschreiben, sondern das ist dann wieder die Umsetzung von einem Handwerker, dass er immer in dem aktuellen Stand der Technik arbeiten kann. Das heißt, er sollte dann eben die Montageanleitung eben berücksichtigen, aber er sollte dann ja auch eben die Regelwerke wie die Fachregel 01 Holzbau Deutschland eben kennen, damit eine optimale Konstruktion sichergestellt wird. Das muss der Architekt nicht alles planen, sondern er kann sich ja auf die Fachregeln beziehen. Und da steht vieles drin. Und somit ist die Zusammenarbeit zwischen dem Architekten und der Handwerker sollte offen und ehrlich sein. Und jeder sollte, wenn er was entdeckt, Fehler oder Unklarheiten da sind, frühzeitig den anderen darauf hinweisen und sagen, wie meintest du das? Wie kann man das umsetzen, damit es wirklich zu keinen Fehlern kommt? Leider habe ich da immer bei Gerichtsverfahren oder auf Baustellen, dann ist alles montiert. Jeder meint, vielleicht meint er das so, aber dann wurde es umgesetzt oder es war nicht klar definiert und dann wird es eben ein bisschen schwierig, ne?
Und Sie müssen es dann klären als Sachverständiger.
Das ist echt, tut mir immer leid, aber dann wird es auch meistens sehr teuer, wenn ich dann was feststelle, was zum Beispiel nicht dem Regelwerk entspricht. Das bedeutet aber auch, zum Beispiel die Bretter müssten, also die Fassadenprofile müssten gesund gekappt werden, also materialtypische Eigenschaften. Da ist der Architekt nicht unbedingt der Holzkenner, da ist der Handwerker derjenige, der wissen sollte, welche Bretter kann ich noch einbauen und welche sollte ich vielleicht kürzer schneiden und an anderen Stellen einbauen. Da sind so die meisten Probleme, die da auftauchen dann später.
Sehr interessant und kommt wahrscheinlich immer wieder vor bei Ihnen, solche Themen.
Ja, es kommt immer wieder vor. Wir haben keine Weiterbildungspflicht für den ausführenden Handwerker und dazu kommt es eben auch noch, dass wir mittlerweile in die Gebäudeklasse 4-5, also Hochbauten umsetzen können mit Holzfassaden. Ja, die sind brennbar, das Holz, aber wir dürfen es umsetzen. Aber wir haben noch keine Regelwerke und das bedeutet, wir haben eigentlich nur die Fachregel 01, Holzbau Deutschland für eine Fassade, für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, also nicht Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser und ähnliche Sachen. Aber wir haben noch kein richtiges Regelwerk, wo man sagen kann, ich kann höher bauen damit. Das heißt, es geht um Beschraubung und ähnliche Sachen. Und da wir zu wenig Regelwerke haben, würde ich mal sagen. Nicht, dass das negativ rüberkommt. Ich finde das positiv, dass wir Regelwerke haben, weil dann weiß jeder, der Architekt, der Ausführende, der Bauherr, was ich machen muss, was richtig ist. Wir haben aber noch nicht gerade für diese größeren Bereiche, und nachhaltiges Bauen bedeutet, wir werden auch in Zukunft mehr mit anderen Produkten, mit Holz in den höheren Gebäuden zu tun haben. Und das bedeutet, wir haben noch nicht die Regelwerke, und dementsprechend sollten Architekten, Handwerker frühzeitig über diese Besonderheiten für andere Gebäude eben sprechen. Das ist das Entscheidende. Oder wie zum Beispiel ein wichtiges Thema ist in Norddeutschland eine Küstennähe, das in Regelwerken aufgeführt ist, dass ich schon 5 Kilometer landeinwärts oder auf den Ostseeinseln einen statischen Nachweis für eine Fassade brauche. Das bedeutet, auch hier sollte der Handwerker darauf achten, dass er dann die Konstruktion mit dem Architekten abstimmt, welche Lasteinflussgrößen. Es war sehr technisch schon, aber das sind diese Sachen, die momentan eigentlich immer wieder bei mir in Seminaren auffallen, dass viele davon keine Ahnung haben oder gar nicht drüber gesprochen ist. Nicht, dass sie das nicht berücksichtigen wollen, sondern oftmals ist das, habe ich gar nicht dran gedacht oder war mir gar nicht so bewusst. Das sind dann so wichtige Themen eigentlich dabei.
Und wo, denken Sie, könnte man da ansetzen, um diesen Zustand zu verbessern, um das Wissen auch tiefer zu verankern?
Das bedeutet noch einmal, die passenden Lieferanten auswählen. Also es gibt ja genug Produkte, die auf dem Markt angeboten werden, aber nicht jeder hat eine vernünftige technische Dokumentation. Also das heißt Montageanleitung, Datenblätter und ähnliche Sachen von den Herstellern. Das fängt schon eben an bei der Auswahl der Produkte und Auswahl der Hersteller. Dass die Hersteller, na klar, auch dementsprechend, so wie Kibuni, vernünftige Montageanleitung haben, die umfänglich auf solche Sachen darauf hinweisen. Sie finden da eben auch Hinweise zu Windsog, Last und ähnliche Sachen drin. Das ist ein Thema, dass man nicht nur über den Preis geht, sondern vielmehr sich Produkte auswählt, wo wirklich die Hersteller auch wissen, was sie da tun, was sie herstellen, was sie anbieten, wo das auch umgesetzt werden kann. Das ist ein Thema, was eben wichtig ist. Und das bedeutet dann aber auch, dass wir für die Handwerker sagen können, sie sollten sich regelmäßig weiterbilden. Also das bedeutet eben auch, der Stand der Technik geht weiter. Wir haben auch leider durch EU-Recht oder durch deutsches Baurecht immer neuere Vorschriften. Das heißt, wir müssen uns ständig weiterbilden, um auf dem aktuellen Stand der Technik eben zu sein. Architekten haben eine Weiterbildungspflicht. Da sollte man da klar auch gucken, das kenne ich eben auch, weil ich an 7 Architektenkammern Vorträge gebe. Das wird immer sehr stark nachgefragt. Im Handwerk ist es eher umgekehrt und im Handel auch, dass da dementsprechend nicht die Angebote so genutzt werden, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Das muss man.
Die es aber scheinbar ja auch gibt für die anderen, ja, für den Handel und die Handwerker.
Ja, die gibt es schon. Oftmals in den letzten 3 Jahren in der Corona-Zeit oder danach war es eben so, dass man sagte, wir haben keine Zeit, weil wir so viel zu tun hatten. Da verstehe ich den Handwerker auch, weil Bauherren wollten es immer haben. Aber bedeutet, jetzt sollte man diese Sachen eben auch nutzen, dass man sich wirklich weiterbildet. Damit kann man sehr viele Schäden verhindern. Man kann sicherstellen, dass man optisch und fachlich gesehen sehr hochwertige Fassaden erstellen kann.
Kann man dann irgendwie, ich sag mal, als Bauherr auch sicherstellen, dass das Unternehmen, was ich mir aussuche, das Handwerksunternehmen oder gut, die Architekten arbeiten ja auch oft mit Handwerksunternehmen zusammen, dass die auch auf dem Stand sind. Es werden ja nicht alle Handwerksbetriebe unregelmäßig weitergebildet sein. Also es wird ja sicherlich Handwerksbetriebe geben, die da selbst sehr darauf achten. Und wie kann ich da als Nicht-Ander, der einen Handwerksbetrieb braucht, wissen, welches Handwerksunternehmen da besonders kompetent ist und aktuell in der Entwicklung?
Also es sind auch sehr viele Unternehmen am Markt, Handwerksunternehmen, die sich weitergebildet haben, die ein sehr hohes Niveau haben, Fertigungsniveau. Das muss man schon eindeutig sagen. Da gibt es schon sehr viele, aber es ist na klar auch momentan, dass viele versuchen, in diesen Bereich reinzugehen, weil in der Fassade wird zum Beispiel kein Baumarkt tätig sein. Also das ist eher weniger. Das heißt, wir werden hier über den Handel und über den Handwerker arbeiten. Und dementsprechend ist das ein Wachstumsmarkt, den viele Handwerker jetzt erkannt haben. Also versuchen sie da reinzugehen. Und für den Bauherrn bedeutet das so ein bisschen, vielleicht mal über Referenzen was hast du denn schon ausgeführt? Also, dass man auch mal was zeigt als guter Handwerker, dass man auch mal dokumentiert, was man vielleicht bereits ausgeführt hat. Das dem Bauherrn eben auch zeigt, dass man als Handwerker eigentlich auch dem Bauherrn die Sicherheit gibt, dass er ihm vertrauen kann. Und das geht eigentlich darum, dass man auch hinterher zum Abschluss ein einfaches Beispiel ist, wenn eine Bauphase beendet ist und eine Fassade installiert ist, dass man dem Bauherrn eine Montage- und Pflegeanleitung, das ist ein wichtiger Punkt. oftmals, wenn ich das so sage bei Seminaren,
klingt mir
das,
so einfach.
Ja, klingt so einfach, aber ja. Dann wird auch wieder gesagt, ach, dann kann er alles prüfen, was ich richtig oder falsch gemacht habe. Das ist damit ja nicht gemeint. Klar kann er das dann auch, aber ein Bauherr braucht das. Er muss ja schließlich auch wissen, welche Wartungsintervalle, was muss er berücksichtigen bei solchen Sachen. Mhm. Und da steht dann eben auch drin, dass ein Holz grau wird. Also ist das eben kein Mangel, vielleicht auch mal scheckig, ablaufendes Wasser. Einfach ein Beispiel, wenn ich einen Balkon habe und hänge Blumenkasten davor und das Wasser läuft dann die Fassade runter. Das sind solche Sachen, wo man versuchen sollte, als Ausführender auch den Bauherrn die Sicherheit zu geben. Und das kann na klar dann auch ein Bauherr selber abrufen und Fragen stellen. Was muss ich bei beachten? Das ist ja nicht negativ, was solche Sachen eben angeht.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, Herr Wilper, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden in einer weiteren Episode noch ein bisschen in die Tiefe gehen zu anderen Themen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da waren bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören bei Zukunft Holz und wir hören uns bald wieder.
Ja, schönen Dank.
Danke.